Ja, danke schön, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Ihnen jetzt zu guter Letzt die Sicht des FSW in Bezug auf das Thema Kundinnenzufriedenheit präsentieren. Welcher Auftrag hat der FSW? Welcher Auftrag haben aus unserer Sicht unsere Partnereinrichtungen, die anerkannten Organisationen? Nachdem wir keinen direkten Kontakt mit den Kundinnen in Bezug auf die Leistungserbringung haben, sondern nur in Bezug auf die Leistungsvermittlung, sehe ich es als unsere wesentliche Aufgabe, dass wir Rahmenbedingungen erstellen, und möchte Ihnen zunächst einmal die Ziele der Aufgaben der Abteilung Wohnen für Menschen mit Behinderung kurz darstellen. Unsere erste Aufgabe, unser erstes Ziel ist natürlich, möglichst allen Menschen mit einer Behinderung, die eine Leistung des teil- oder vollbetreuten Wohnens benötigen, diesen auch eine Förderung zuerkennen zu können. Das zweite Ziel, die Leistungen sind so zu erbringen, dass möglichst die individuellen Voraussetzungen der jeweiligen Personen und die Bedürfnisse gewahrt sind und dass diesen Bedürfnissen auch entsprochen wird. Und das dritte große Ziel, die Leistungen sind natürlich so zu erbringen, dass die Kundinnen damit möglichst zufrieden sind. Jetzt sehen Sie da schon, und das ist heute in der Früh auch schon angesprochen worden, dass sich da natürlich schon ein Spannungsfeld auftut, weil durch den Anspruch, möglichst allen Personen in Wien diese Leistung zur Verfügung zu stellen, der gleichzeitige Anspruch von jeder einzelnen Person, eine möglichst optimale Leistung und möglichst viele Ressourcen zu bekommen, nicht immer hundertprozentig erfüllt sein kann oder erfüllt werden kann. Welche Aufgaben lassen sich für uns aus diesen drei Zielen ableiten? Zunächst einmal müssen wir wissen, und wir müssen dieses Wissen erwerben bzw. verfügbar halten, wie viele Menschen diese Leistungen in Wien tatsächlich benötigen. Das heißt, wir müssen den Bedarf einschätzen. Was wir schon wissen, ist, wie viele Menschen die Leistung aktuell erhalten. Das zeichnen wir natürlich auf. Wir wissen, wie viele Menschen über Bewilligungen verfügen. Wir wissen auch, wie viele Menschen auf Interessentinnenlisten, das sind die Vormerklisten der Trägerorganisationen, vermerkt sind. Auch wenn uns das momentan noch keine sehr verlässlichen Aussagen liefert, aber wir arbeiten dran, diese Daten auch verlässlicher zu machen. Und schließlich wissen wir aus dem Austausch mit Expertinnen, wir wissen aus der Fachliteratur, aus unseren eigenen Hochrechnungen, durch unsere Stabsstelle Entwicklung und, wie nennen sie sich, und Berichtswesen, wie ungefähr die künftigen Bedarfe in der Zukunft ausschauen werden. Das heißt, es werden Prognosen errechnet. Das ist so die erste große Aufgabe. Die zweite Aufgabe, wir müssen Partner finden, beziehungsweise mit Partnern, die ja schon zur Verfügung stehen, kooperieren, damit diese Leistungen auch erbracht werden können. Dritte Aufgabe, wir treffen Vereinbarungen, welche Leistung in welchem Umfang und zu welchen Kosten angeboten wird. Die vierte Aufgabe, wir wählen mit und für die Kundinnen die am besten geeignete Leistung aus. Das heißt, in unserem Kundinnenservice des FSW wird im sogenannten Begutachtungsprozess mit den Kundinnen geschaut, welche Leistung passt optimal, welche Leistungsart unterstützt die Selbstständigkeitsentwicklung. Und schließlich stellen sich ja auch die anerkannten Einrichtungen die Frage, was brauchen unsere Bewohnerinnen in ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang, um möglichst selbstbestimmt leben zu können. Aufgabe 5, wir schaffen klare Rahmenbedingungen für die Leistungserbringungen. Die Förderrichtlinien sind gestern schon gefallen. Das ist unser Rahmenwerk, wo verbindliche Grundlagen, verbindliche Kriterien festgelegt sind, wie Förderungen in Anspruch genommen werden und wann eine Einrichtung anerkannt wird. Und die Qualitätskriterien, auf die komme ich später noch zu sprechen. Nächste wesentliche Aufgabe, die kontinuierliche Qualitätsverbesserung durch neue und innovative sowie individualisierte Betreuungsmodelle. Das heißt, die Trägerorganisationen und auch der FSW versucht, am Ball zu bleiben. Wir schauen, dass wir sozusagen den State of the Art kennen, indem wir uns internationale Beispiele anschauen, indem wir mit Expertinnen reden, um möglichst immer besser zu werden. Und die anerkannten Einrichtungen fragen sich, wie können sie das Leben der Bewohnerinnen oder mit den Bewohnerinnen so gestalten, wie die es für sich wünschen. Und natürlich eine wesentliche Aufgabe des FSW ist, sparsam mit dem Steuergeld umzugehen und sehr darauf zu achten, dass die Fördermittel auch effizient ausgegeben werden oder dass sie effizient verwendet werden. Wie setzen wir diese Aufgaben um? Wir haben das sogenannte Anerkennungsverfahren. Die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Organisationen, die Kontingente erhalten, durchlaufen vorher dieses Anerkennungsverfahren. Das heißt, sie verpflichten sich dadurch, schon bestimmte Vorgaben zu erfüllen, auch Qualitätsvorgaben. Wir führen Tarifverhandlungen mit den Organisationen. Wir haben ein neues Tarifkalkulationsmodell, wodurch wir, weil das standardisiert ist und für alle Trägerorganisationen gleich ist, Kostenstrukturen der jeweiligen Organisationen auch vergleichen können. Und dadurch können wir in der Bestimmung der Tagsätze auch fairer agieren, weil wir selber eine höhere Transparenz in diesen Kostenstrukturen haben. Die MA40 erfüllt die Aufgabe, die Grundvoraussetzungen in Bezug auf bauliche, hygienische und fachliche Standards zu prüfen. Der FSW prüft ebenfalls seit Kurzem. Wir führen Qualitätssicherung vor Ort, jetzt einmal im teilbetreuten Wohnen, durch. Das werde ich auch nachher noch ein bisschen genauer beschreiben. Und wir versuchen, Instrumente zur Messung von Kundinnenzufriedenheit zu erarbeiten. Da sind wir jetzt mittendrin, komme ich auch noch darauf zu sprechen. Vielleicht vorab schon, der FSW, insbesondere unsere Stabsstelle Qualitätsmanagement und das Berichtswesen, sind gerade dabei, den Kundinnenbegriff zu schärfen. Wir verwenden ihn, der FSW verwendet den Begriff Kundinnen, wissend, dass es da viele Limitationen gibt, wie wir auch schon gehört haben. Wir haben in unseren alten Dokumenten noch den Begriff Klientinnen und bin gespannt, was jetzt diese neue Diskussion zutage bringt. Es werden auch Interviews geführt, ob es beim Kundinnenbegriff bleiben wird. Ich denke doch, weil, wie gestern auch schon gefallen ist, es wird auch eine gewisse Haltung damit transportiert, der sich der FSW nahe fühlt. Wie begegnet der FSW dem Thema Kundinnenzufriedenheit jetzt ganz konkret? Wir haben uns strategische Ziele gesetzt. Der FSW setzt sich natürlich regelmäßig strategische Ziele, aber für die Jahre 2010 und 2011 gibt es ein bestimmtes und definiertes Ziel, nämlich die nachweisliche Verbesserung der Kundinnenorientierung und Kundinnenzufriedenheit. Das heißt, für die Jahre 2010 und 2011 hat sich der FSW eben das mittelfristige strategische Ziel gesetzt, die Kundinnenorientierung und die Zufriedenheit der Kundinnen mit der Vermittlung und der Erbringung der sozialen Dienstleistungen nachweislich zu steigern. Dass dieses Ziel oder diese Neudefinition des Ziels verdeutlicht, dass für den FSW natürlich immer die Kundinnenzufriedenheit und letztlich auch für unsere politische Auftraggeberin, für die Frau Stadträtin, die Kundinnenzufriedenheit im Mittelpunkt von unseren Bemühungen stehen muss. Aber sozusagen die Formulierung dieses Ziels hat noch einmal ganz konkrete und operative Folgen. Für das Kundinnenservice im FSW heißt das zum Beispiel, dass wir möglichst rasch und möglichst kundenfreundlich Kundinnenanliegen bearbeiten wollen. Das heißt, die Abläufe sollen effizienter gestaltet werden. Die Erreichbarkeit, telefonische und persönliche Erreichbarkeit soll verbessert werden. Es gibt eine neue Kostenbeitragsvorschreibung. Die ist schon implementiert, soll aber noch weiter verbessert werden. In der neuen Kostenbeitragsvorschreibung sind alle Leistungen, also die Kosten aller Leistungen real dargestellt und dann der Kostenbeitrag für die jeweilige Person. Das heißt, es ist sehr transparent und übersichtlich gestaltet, was die Person und warum zu bezahlen hat. Und es ist eine neue Organisationseinheit geschaffen worden, das sogenannte Case Management Intensiv, weil wir auch aus der Vergangenheit gesehen haben, dass Maßnahmenplanungen bei bestimmten Bedürfnislagen von Personen nicht immer ganz einfach sind. Es gibt ganz komplexe Fragestellungen, die dazu geführt haben, das ist auch schon erwähnt worden heute, dass einzelne Personen kaum einen Platz gefunden haben. Und da haben wir jetzt das Case Management Intensiv, das dann ganz intensiv in Kontakt tritt mit den Organisationen, unter Umständen auch österreichweit schaut, ob hier eine andere Einrichtung zur Verfügung steht, und die Organisation, also diese Abteilung ist auch mit den Ressourcen ausgestattet, das machen zu können. Das war sozusagen innerbetrieblich. Im Zusammenhang mit den anerkannten Einrichtungen ist es uns ein Anliegen, kontinuierlich an der Verbesserung der Leistungsqualität zu arbeiten, um die Zufriedenheit der Kundinnen zu erhalten und nach Möglichkeit zu steigern. Es sind die Qualitätsstandards für Organisationen in der Wiener Behindertenarbeit entwickelt worden. Die sind unlängst, ist ja noch nicht so lang her, publiziert worden, wo qualitative Mindestanforderungen formuliert werden und somit eine inhaltliche Grundlage für eine Qualitätskontrolle geschaffen wurde und für die Qualitätsentwicklung. Es werden regelmäßig im Dachverband auch bestimmte Fragestellungen erarbeitet, Arbeitskreise zu bestimmten Zielgruppen abgehalten. Wir hatten, das ist auch heute schon erwähnt worden, einen Arbeitskreis zu den Seniorinnen und zu den psychisch Erkrankten. Ich möchte jetzt noch kurz unsere Förderrichtlinie oder einen Punkt unserer Förderrichtlinie, der spezifischen Förderrichtlinie der Wiener Behindertenhilfe, inklusive, es klingt sehr trocken, inklusive Direktleistungen an Menschen mit Behinderung zitieren, nämlich den Punkt 6.4, Qualitätssicherung. Mit der Anerkennung verpflichtet sich der Betreiber der Einrichtung zur Durchführung von Maßnahmen des Qualitätsmanagements, zu Maßnahmen der Qualitätssicherung und Entwicklung, zur Erstellung von Konzepten, zur Erhebung der Klientinnenzufriedenheit und Klientinnenmitbestimmung, zur Anerkennung von Qualitätsstandards und Richtlinien des FSW sowie zur Fortbildung des Personals. Der Herr Magister Winkler hat gestern schon gesagt, es geht nicht um die Frage, ob die Kundinnenzufriedenheit von den anerkannten Einrichtungen erhoben wird, sondern wie sie das tun. Wir sehen, dass die Organisationen, die wir jetzt zu diesem Thema befragt haben, schon ganz intensiv dabei sind, das zu machen. Es werden Arbeitskreise gebildet, um sich dem Thema zu stellen. Also ich habe das Gefühl, das ist gerade überhaupt bei den Organisationen ein sehr heißes Thema. Ein nächstes Zitat, Punkt 5.6, die Qualitätskontrolle. Auch wir sind ja verpflichtet, Einrichtungen sozusagen Kontrolle auszuüben. Bei uns heißt das, lautet das dann so, der FSW sieht sich verpflichtet, die bestmögliche Qualität von geförderten Maßnahmen sicherzustellen. Um dies erfüllen zu können, ist es seitens der Klientinnen erforderlich, gegebenenfalls Hausbesuche bzw. Vorortkontrollen der Betreuungsqualität durch Mitarbeiterinnen des FSW zu ermöglichen. Das setzen wir jetzt gerade um, werde ich dann kurz noch darauf zu sprechen kommen. Für die Qualitätssicherung, die wir eben jetzt seit Ende des Jahres machen, das heißt, wir gehen in Organisationen, in die Einrichtungen vor Ort, und für die Qualitätssicherung haben wir eine ganz pragmatische Definition gewählt, nämlich die Qualität bezeichnet den Grad der Übereinstimmung der an der Kundin erbrachten Leistung mit den maßgeblichen Anforderungen, die in den Förderrichtlinien, den im Rahmen der Anerkennung getroffenen Vereinbarungen, und den Qualitätsstandards beschrieben und definiert sind. Das heißt, das sind unsere Grundlagen für die Qualitätssicherung, für diese Audits vor Ort. Und ich denke, dass es recht transparent ist und dadurch für die Träger gut nachvollziehbar ist, auf welchen Grundlagen wir unsere Qualitätserwartungen auch definieren. Wir überprüfen mit einem zweiteiligen Fragebogen die Qualität. Der Fragebogen wird an die Einrichtungsleitung jeweils geschickt. Im ersten Teil werden so Struktur- und Rahmendaten erhoben, Betreuungsschlüssel, Qualifikation, wie viele erhöhte Tagsätze und so weiter. Und im zweiten Teil, da werden dann tatsächlich die Kriterien der Qualitätsstandards abgefragt. Das heißt, unsere Fragen sind Operationalisierungen dieser Kriterien. Zum Beispiel bei der Erhebung der Kundenzufriedenheit lauten die Fragen: Werden in Ihrer Organisation regelmäßig strukturierte Erhebungen der Kundinnenzufriedenheit angepasst an die Möglichkeit der Kundinnen durchgeführt? Werden Kundinnen, Mitarbeiterinnen und andere relevante Interessensgruppen über diese Ergebnisse informiert? Gab es in der Vergangenheit Ergebnisse, die tatsächlich im Dienstleistungsangebot umgesetzt werden? Das heißt, diese Fragen werden dann mit der Einrichtungsleitung diskutiert und unter Umständen, wenn es Material gibt, sozusagen, lassen wir uns das auch vorlegen. Im Audit, also vor Ort, dient dann dieser Fragebogen als Leitfaden und also er wird vorab an den FSW geschickt. Das ist sozusagen eine Selbstevaluierung der Träger und dann im Audit als Leitfaden für die Prüfung. Die zwei Mitarbeiterinnen, die das machen, gehen dann mit der Einrichtungsleitung die Fragen durch, diskutieren das, lassen sich Unterlagen vorlegen, Dokumentationen und so weiter. Und nachdem wir gestern gehört haben, dass sich praktisch in jeder Handlung, die die Organisationen machen, ob das jetzt Fallbesprechungen sind oder Dokumentationen, dass sich in all diesen Handlungen auch die Motivation ausdrückt, die Kundenzufriedenheit zu maximieren, da möchte ich mich gern anschließen, weil das sehen wir genauso. Und schließlich wird dann ein Bericht erstellt, wo, wenn notwendig, Handlungsaufforderungen festgehalten werden, Empfehlungen und Vereinbarungen. Im teilbetreuten Wohnen kommen wir zur Bestimmung der Kundenzufriedenheit. Im teilbetreuten und vollbetreuten Wohnen ist das nicht ganz einfach. Wir haben gestern schon von einigen Beschränkungen gehört. Wir haben auch gehört, dass diese konventionellen Ansätze zur Kundenzufriedenheit auf Voraussetzungen basieren, die mit unseren Kundinnen nicht immer allzu viel zu tun haben. Nämlich, es würde sich um völlig selbstständige oder selbstbestimmte, autark agierende Kundinnen, souveräne Kundinnen handeln. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Dass es prinzipiell unbegrenzt viele Anbieterinnen gibt, dass es prinzipiell unbegrenzt viele Dienstleistungen und Produkte gibt, dass es eine marktgesteuerte Preisbildung gibt und dass die Preise verhandelbar sind. Dass also so nach betriebswirtschaftlichen Gesetzen, dass der Markt den Preis bestimmt. In unserem Fall ist es anders. Wir führen Verhandlungen mit Ihnen und dann wird ein Kostensatz festgelegt. Ja, aber da ist der Markt und der Wettbewerb bestimmt in dem Fall nicht den Preis. Ja, das wäre eher so, wenn wir Ausschreibungen machen würden. Ja, aber nachdem wir im Förderwesen sind, haben wir dann natürlich mehr Möglichkeiten. Die Grundannahmen zur Kundinnenzufriedenheit basieren eben auf privatwirtschaftlich organisierten Märkten. Das heißt, wenn das Produkt oder die Dienstleistungen genau den Vorstellungen der Kundin entspricht, dann geht man davon aus, dass die Zufriedenheit hoch ist. Wenn es eine Abweichung gibt, wäre die Zufriedenheit gering. Deshalb, das ist dann die Schlussfolgerung, müsste man die Dienstleistung möglichst gut an die Kundinnenvorstellungen angleichen. Und meine Frage ist jetzt, ob das eben auch für soziale Dienstleistungen gelten kann. Ich glaube, nur mit Einschränkungen. Jetzt möchte ich 2, 3 Folien überspringen. Ich hätte nämlich jetzt ganz konventionelle Modellansätze vorgestellt, die aber auch zum Teil schon vorgestellt wurden. Deswegen will ich mich da ein bisschen kürzer halten. Trotzdem sind mir ein paar Ergebnisse aus der Forschung wichtig. Nachdem Kundinnenzufriedenheit als Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleichs von Leistungserlebnissen definiert wird, ist dieses Soll immer ein Anspruchsniveau und dieses Anspruchsniveau ist individuell unterschiedlich. Das heißt, die Zufriedenheit und die Unzufriedenheit hat natürlich auch einen Einfluss auf dieses Anspruchsniveau. Das Anspruchsniveau ist dynamisch. Ich glaube, das muss man auch im Kopf behalten bei Kundinnenzufriedenheitserhebungen, dass es eben da große individuelle Unterschiede gibt. Und der letzte Punkt, den ich noch hervorheben möchte, Kundinnenzufriedenheit ist mehr als ein Gefühl, eine Stimmung oder ein momentanes Urteil, sondern Kundinnenzufriedenheit ist eine Einstellung, die aus einer kognitiven, einer emotionalen und einer motivationalen Komponente besteht. Kurz vielleicht zum Unterschied zwischen Qualitätsurteil und Zufriedenheitsurteil, nachdem das oft synonym verwendet wird. Das Qualitätsurteil ist doch eher beständig, während Zufriedenheitsurteile, das weiß man aus der Forschung, relativ wandelbar sind. Und noch ein Unterschied, bei einem Qualitätsurteil, das kann man vorab bilden, bevor noch eine Leistung in Anspruch genommen wird, während ein Zufriedenheitsurteil eigentlich erst nachher möglich ist. Das werde ich überspringen. Und noch ein Ergebnis aus der Forschung. Negative Erfahrungen wirken sich wesentlich stärker aus als positive. Zum Beispiel hat man, weiß man aus Studien, dass bei negativen Erfahrungen etwa 11 Personen im Durchschnitt davon benachrichtigt werden. Während wenn man positive Erfahrungen macht bei Kundinnenzufriedenheit, werden maximal oder werden im Durchschnitt nur 3 Personen davon informiert. Und, das haben wir auch gestern gehört, es gibt einfach sozusagen habituell unzufriedene Menschen und die Lebenszufriedenheit beeinflusst die Kundinnenzufriedenheit natürlich maßgeblich. Welche Dimensionen hat man herausgefunden, die die Kundinnenzufriedenheit prägen? Das physische Umfeld des Dienstleisters, die Zuverlässigkeit der Leistungserbringung, der Leistungswille und die Leistungskompetenz des Dienstleisters und das Einfühlungsvermögen der mit der Erbringung der Dienstleistung befassten Personen. Aus Patientinnenzufriedenheitsmessungen, und das lässt sich sicher auch auf diese Klientel anwenden, ist bekannt, dass es häufig ganz hohe Zufriedenheitsquoten gibt und dass diese hohen Zufriedenheitsquoten gar nicht immer einen unmittelbaren sozusagen Zusammenhang mit den tatsächlichen Gegebenheiten aufweisen. Dass häufig die Fremdeinschätzung mit der subjektiven Wahrnehmung der Kundinnen sehr weit auseinanderklafft. Das heißt, es gibt eine Tendenz zu sozialen erwünschten Antworten, zu inhaltsunabhängigen Antworten. Das nennt man auch Zufriedenheitsparadox, was zur Folge hat, dass wenn man Kundinnenzufriedenheitserhebungen macht, häufig sehr schöne Ergebnisse bekommt und die aber durchaus trügerisch sein können. Und ein Stichwort noch zu den Dimensionen der Patientinnenzufriedenheit, die aus groß angelegten Meta-Analysen herausgefunden worden sind. Als erstes steht die menschliche Zuwendung, das war sozusagen die zentrale Dimension. Und der dritte Punkt ist dann die wahrgenommene Qualität. Ja, die Bestimmung der Kundinnenzufriedenheit im Lebenskontext Teil- und Vollbetreutes Wohnen. Wir haben schon gehört, die es fällt eine Entscheidung für eine Dienstleistung häufig, weil es keine prinzipiellen Alternativen dazu gibt. Die Eltern können unter Umständen nicht mehr betreuen, die betreffende Person kann nicht selbstständig leben, insofern muss eine Dienstleistung in Anspruch genommen werden. Die Auswahl der Einrichtung des sozialen Dienstleisters ist prinzipiell möglich, der FSW weist nicht zu und trotzdem ist bekannt und auch mir sehr bewusst, dass es da natürlich enge Grenzen gibt dieser Wahlfreiheit, weil wir in manchen Segmenten vor allem sehr, sehr begrenzte Kapazitäten haben. Die Kundinnenwünsche werden nicht immer erfüllt. Gestern das Beispiel mit dem Essen. Das heißt, pädagogisches Handeln steht nicht immer im Einklang mit den ganz aktuellen Kundenbedürfnissen. Sie haben gesagt, Herr Magister Winkler, dass das Lernen dann oft ein schmerzlicher Prozess ist. Und die Dienstleistungserbringung ist ja kein punktuelles oder sporadisches Ereignis, wo man sich dann sozusagen aus der Beobachterperspektive eine Bewertung machen kann, sondern die Dienstleistungserbringung ist das alltägliche Leben, man steckt ja immer mittendrin. Die Qualität der Beziehung zwischen den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen ist auch nicht so einfach sozusagen mit ausschließlich technischen Begriffen zu beschreiben. Es gibt Dynamiken, es gibt Emotionalitäten, es gibt unter Umständen Auseinandersetzungen, die oft an familienähnliche Strukturen erinnern. Der Herr gestern, der interviewt worden ist, der jetzt eine Wohnung bekommen wird, hat gesagt, das Tolle an den Betreuern ist, dass sie sich so um ihn kümmern, dass es so familienmäßig ist, hat er gesagt. Und daraus schlussfolgere ich, dass es schon zumindest einige Kundinnen gibt, die auch genau das wünschen und möglicherweise auch genau das brauchen. Und der letzte Punkt, der schon mehrfach erwähnt wurde, die Kundinnen bezahlen ja nicht für die komplette Dienstleistung, sondern sie leisten einen Beitrag und wir sagen, eine Förderung wird gewährt. Das heißt, sozusagen die Sprache spricht da auch eine eindeutige Aussage. Der Kostenträger gewährt eine Förderung, was natürlich auch den Kundinnenbegriff etwas fraglich erscheinen lässt. Auch wenn dieser Anspruch zumindest im vollbetreuten Wohnen im Gesetz festgeschrieben ist. Die Ableitungen daraus, die herkömmliche Kundenzufriedenheitsmessung mit dem Fragebogen, so wie wir sie gewohnt sind, wird zu kurz greifen. Es wird neue Methoden brauchen, damit diesen Einschränkungen auch Rechnung getragen wird. Die Zufriedenheit ist sicherlich mehrdimensional zu erheben, das heißt nicht nur aus Sicht der Bewohnerinnen, sondern möglicherweise auch aus Sicht der Sachwalterinnen, aus Sicht der Angehörigen. Ob wir die Mitarbeiterinnen da jetzt reinnehmen, das möchte ich noch dahingestellt lassen. Und nachdem der FSW momentan daran arbeitet, Kundenzufriedenheitsmessungen einmal zu entwickeln oder die Instrumentarien zu entwickeln, noch einen Auszug aus unserem Jahresarbeitsplan als Ausblick, um den Nachweis der Verbesserung zu erbringen und zusätzliche Hinweise auf Verbesserungspotenziale erhalten zu können, sind die Instrumente zur Messung der Zufriedenheit der Kundinnen mit den Angeboten des Kundinnenservice und mit der Leistungserbringung der Partnereinrichtungen des FSW ab dem Jahr 2010 zu verbessern und die Voraussetzungen für Wiederholungsmessungen zu schaffen. Wir werden 2010 beginnend mit der Leistung Hauskrankenpflege, der ambulanten Pflege, Kundinnenzufriedenheitserhebungen durchführen. Das heißt, es wird jetzt gerade mal ein Fragebogen für diese spezielle Leistung entwickelt. Jetzt ist diese Leistung im Verhältnis doch deutlich weniger komplex als ein vollbetreutes Wohnen zum Beispiel. Sprich, wir werden doch noch einige Zeit brauchen, bis wir dann, und das ist aber das Ziel, bei den anerkannten Einrichtungen ebenfalls regelmäßig evaluieren können. Nachdem das wahrscheinlich, ich schätze mal, so in 2-3 Jahren der Fall sein wird, bin ich trotzdem relativ beruhigt, sage ich einmal, bis dahin, weil wir natürlich auch andere Mittel haben. Die Kundenzufriedenheit ist ja, wie wir auch schon gehört haben, nicht das einzige Mittel, um Qualität sichtbar zu machen, sondern es gibt auch andere Mittel. Wir haben unsere Qualitätssicherung. Die Ergebnisse bisher sind außerordentlich gut, sind fast alle Qualitätsstandards erfüllt, außer eben die Erhebung der Kundinnenzufriedenheit, und daran wird gearbeitet. Wir haben relativ wenig Beschwerden, wissend, dass das natürlich auch nur sozusagen einen Teil der Information abbildet, aber dennoch, und so gesehen ist die wahrgenommene Qualität doch eine relativ hohe.